Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Der kommt gleich.
Und Herr Pähler.
Der ist schon da. Hallo. So ticken die Deutschen im Netz. Mehr Audio, WhatsApp und Instagram. Der Blick auf die neue ARD-ZDF-Online-Studie. So ticken die Deutschen in der Realität. Wie real sind die Ängste, von denen wir immer den in den Schlagzeilen lesen? Der Blick in das Buch Wie geht's dir Deutschland? Das sind unsere Themen heute Abend in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute vom Heute-Journal-Moderator Klaus Kleber zum schrecklichen Attentat gestern auf eine Synagoge in Halle an der Saale, bei dem zwei Menschen getötet wurden. Kleber hat deutlich gemacht, warum sich das ZDF-Nachrichtenflaggschiff entschieden hat, dem Video, das der Angreifer live von seiner Tat gestreamt hatte, keine einzige Sekunde Sendezeit zu geben. Dazu twitterte das ZDF folgenden Satz von Klaus Kleber, Zitat: Wir haben in der Redaktion dieses Video gesehen und auch ausgewertet. Wir haben uns entschlossen, nichts davon in unserer Sendung zu zeigen. Solche Täter bewegt immer auch ein Drang zur Selbstdarstellung. Und dem wollen wir nicht helfen. Gar nicht.
Die zweite Meinung.
Die hat ihren Ursprung eigentlich in Neuseeland, nachdem im März dieses Jahres bei einem Attentat auf zwei Moscheen in der Stadt Christchurch 51 Menschen ermordet wurden. Verständigten sich Neuseelands große Medienhäuser darauf, dem Attentäter keine öffentliche Plattform zu bieten, seine extremen Gedanken medial zu verbreiten. Und in diesem schriftlich fixierten Kodex, da heißt es unter anderem, man wolle jede Berichterstattung über Äußerungen begrenzen, die Theorien zur weißen Überlegenheit oder terroristische Theorien aktiv fördern. Ich finde diese freiwillige Selbstverpflichtung vorbildlich und wünsche mir, dass die deutschen Medien den Fall Halle zum Anlass nehmen, sich einen vergleichbaren Kodex zu geben. Eine freiwillige, aber grundsätzlich kollektive Verpflichtung, so wie sich das Heute-Journal diese gestern im Einzelfall selbst auferlegt hat. Diese wäre nicht nur eine moralische Richtschnur für uns alle in den Medien, sondern auch ein klares Signal gegen Hass, Menschenverachtung und Gewalt.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das aktuelle Medienmagazin.
Herr Pähler,
ja,
habe ich mich schon seit ein paar Wochen gefreut. Heute sind die neuen Zahlen der ARD-ZDF-Online-Studie erschienen. Darin erfahren wir, wie ticken wir Deutschen im Netz eigentlich. Also welche Apps nutzen wir wirklich und welche dann doch nicht, obwohl es immer alle sagen. Diese Antworten, die sind ja, oder diese Zahlen, die sind ja für jeden Journalisten und für jede Redaktion total wichtig, wenn es darum geht, ja, wie viel der verfügbaren Zeit widmen wir eigentlich welcher Plattform, um auch unsere Nutzer zu erreichen.
Und wenn ihr uns kennt, wisst ihr, wir sind ja Freunde davon, gefühlte Wahrheiten mit Fakten abzugleichen. Und beim Thema Netznutzung, da staunen sich dann ja auch über die Jahre immer so ein paar Schlagzeilen auf, die dann irgendwie immer so rumgereicht werden oder die verselbstständigen sich quasi. Und dann können wir jetzt eigentlich mal schauen, was wirklich dahinter steckt.
Ja, hast du so ein paar Beispiele?
Ja, die noch ein so ein Schlagzeile ist doch zum Beispiel, Facebook stirbt aus, also so nach dem Motto, die Jugend ist nicht mehr bei Facebook. Ja. Oder alle hören Podcasts. Oder Instagram hat Snapchat an die Wand gespielt. Ja. Oder lass mal überlegen, die Deutschen, die stellen sich keine Alexa ins Wohnzimmer, weil sie ja nicht abgehört werden wollen. Das wäre auch so eine Schlagzeile, die so rumgeht, oder?
Das stimmt, auf jeden Fall.
Also, ich würde sagen, lass uns aber doch jetzt mal weg von diesen, ja, möglicherweise herumwabernden Schlagzeilen und dahinter schauen, auf die Zahlen schauen. Im letzten Jahr, da sind ja nochmal richtig viele Nutzer ins Netz hinzugekommen. Wie ist das in diesem Jahr?
Also jetzt, wenn man es rundet, ist es eigentlich stagniert. Also so ein paar hunderttausend zusätzlich Deutsche sind im Netz. Jetzt sagt man so, dass es 63 Millionen Deutsche sind, die das Internet regelmäßig nutzen. Sei es irgendwie am Smartphone, nur mal ein Smartphone mal irgendwie eine Nachricht schreiben oder ganz stark am Desktop oder am smarten Fernseher, Netflix, Stream und so weiter. Also das zählt da alles rein. Also man kann jetzt davon ausgehen, dass 9 von 10 Deutschen wirklich im Netz sind. Viel mehr hinzugekommen hatten wir eigentlich so. Einen großen Zuwachs hatten wir in diesem Jahr nicht. Was ich ganz interessant fand, dass wir sogar einen leichten Rückgang in der Intensität oder auch in der Nutzungsdauer im Netz haben. Und zwar liegt die bei Erwachsenen bei 182 Minuten am Tag. Das sind ein paar Minuten weniger. Und bei den unter 30-Jährigen sind es 366 Minuten am Tag. Das ist auch ein bisschen weniger, wobei man sagen muss, im letzten Jahr, da gab es da einen riesig großen Sprung nach vorne. Da haben die Erwachsenen 50 Minuten dazu gewonnen und die 30-Jährigen, unter 30-Jährigen, weiß ich nicht, deutlich mehr sogar. Und da muss man sagen, ich glaube, das hat sich jetzt einfach so ein bisschen, auch wenn es ein paar Minuten zurückgegangen ist, einfach mal ein bisschen gesund geschrumpft, obwohl es immer noch ja massive Zahlen sind.
Okay, dann lass uns mal sozusagen ein bisschen spezifischer werden. Lass mich mal die Was-mit-Medien-Frage stellen. Wie verbringen denn diese 9 von 10 Deutschen ihre Online-Zeit mit Medien?
Also man kann ja so diese, also wenn man jetzt irgendwie so hört, so 360 Minuten oder 190 Minuten, da kann man nicht sagen, es gibt so 3 Bereiche, was der Deutsche im Internet macht. Ja? Also so der erste Baustein, das ist Kommunikation. Nämlich ganz einfach schreiben, WhatsApp-Nachrichten schreiben, irgendwie Instagram Direct Messages oder so. Der zweite große Bereich ist Sonstiges, ja, also das ist irgendwie Online-Shopping, Wikipedia, irgendwas recherchieren und so weiter und so fort. Solche Tätigkeiten. Und das dritte ist der Medienkonsum. Und das ist ja gerade für uns besonders interessant, der Medienkonsum, wenn wir uns mal auf diese Säule konzentrieren. Und da liegt es nach wie vor ungefähr bei 90 Minuten oder ganz konkret 87 Minuten werden von den Deutschen pro Tag im Netz dann auch tatsächlich Medien konsumiert. Und die lassen sich da so auf 3 gleiche Bereiche aufteilen. Hören, lesen und schauen. Und das ist interessant, das ist neu in diesem Jahr, dass das Lesen leicht abgenommen hat und das Sehen und Hören deutlich zugelegt hat, jeweils um fast ein Drittel. Das heißt, bei 42 Minuten wird geguckt, 38 Minuten wird gehört und 28 Minuten wird gelesen. Das ist, fand ich, so ein ganz interessanter Hinweis, wenn man sich das anschaut. Mhm. Und die Studienmacher sagen so, die richtigen Treiber im Bereich Video, das sind Netflix, Amazon Prime Video und so weiter. Und im Bereich Musik sind es Spotify, YouTube und so weiter. Da kann man mal sagen, das ist jetzt keine große Überraschung. Die Überraschung ist, dass das in diesem Jahr auf jeden Fall erstmals die Treiber sind. In den letzten Jahren hat man es immer vermutet, dass es die Treiber waren. Das stimmte gar nicht. Aber in diesem Jahr hat sich das mal erfüllt.
Was ich ganz spannend finde, kleine Randbemerkung, man könnte also jeden Tag einen Was-mit-Medien-Podcast hören, sozusagen. Das würde diese Statistik jetzt hergeben. Das würde man schaffen an einem Tag.
Ja, wir sollten immer darüber nachdenken, auf eine tägliche Erscheinungsweise
ja, ich glaube auch, es wäre Raum dafür da. Aber ja. Lass uns mal auf die, die genutzten Apps und auch sozialen Communities gucken. Also Facebook zum Beispiel, nach den ganzen Datenskandalen. Hat's verloren?
Nein. Tatsächlich, also das war die erste Zahl, die ich mir angeguckt habe. Ich wollte wissen, geht Facebook runter? Tatsächlich ist es so, dass 31% der Deutschen mindestens einmal die Woche auf Facebook abhängt. Und die Zahl ist identisch im Vergleich zum Vorjahr. Da muss man auch wirklich sagen, bei den unter 30-Jährigen sind es immer noch jeder Zweite. Und bei den unter 50-Jährigen sind es immer noch 46%. Also das ist wirklich noch so der Platzhirsch, den man da feststellen kann. Gab auch Gewinner. WhatsApp hat nochmal in diesem Jahr zugelegt von 72% auf 75%. Das heißt wirklich 75% der Deutschen sind einmal die Woche mindestens auf WhatsApp, die allermeisten natürlich viel häufiger. Instagram hat auch nochmal zugelegt von 15% auf 19%. Im letzten Jahr haben wir uns ja gemerkt, dass Instagram schon so ein bisschen so der große, jetzt halb so groß ist wie Facebook. Mittlerweile würde ich sagen, schon 2/3 so groß wie Facebook. Das kann man auf jeden Fall schon sagen. Also Instagram ist jetzt auf jeden Fall Mainstream. Kann man nicht mehr anders sagen, auch wenn man so ein bisschen in die Altersverteilung reinschaut. Snapchat, auch interessant. Hatte man ja mal im letzten Jahr war ja so ein bisschen die Frage, dadurch, dass jetzt Instagram seit 2 Jahren Stories hat, wird das jetzt abgeklaut. Immer noch 7% der Deutschen nutzen regelmäßig Snapchat und das ist fast doppelt so viel wie Twitter. Twitter hat 4% der Deutschen im Griff jede Woche mindestens einmal. Xing hat 3%, LinkedIn 2%, Twitch, die Streaming-Plattform 4% und TikTok 2%. Das erste Mal wurde TikTok tatsächlich erhoben. Finde ich ganz interessant. Bei den unter 30-Jährigen sind es 7%.
Ja, können wir ja nächstes Jahr uns mal merken, gucken, wie die Zahl sich da entwickelt hat. Aber sag mal, wenn du das jetzt mal so in der Gesamtschau betrachtest, was heißt das eigentlich auch für Medien auf sozialen Netzwerken?
Also ich finde das ja ganz interessant, wenn man mal so guckt, so okay, was gibt es da eigentlich so gerade für Workshops, für Redaktionen, für Medien und für Trainer und was ist da auch nachgefragt und was wird dafür gebucht? Also gerade so langsam beginnen so die ersten Interessenten zu fragen, ja, kann man hier mal nicht was zu TikTok machen? Instagram ist gerade alles ausgebucht, weil wo nur Instagram draufsteht, weil es da einen großen Bedarf gibt, um erstmal rauszufinden, was kann ich da eigentlich mit meiner Medienmarke machen. Da sind wir immer noch so im Erkundungsbereich. Was mich aber total wundert, dass viele Medien eigentlich so ihre Facebook-Aktivitäten mittlerweile schon, ich sag jetzt mal überspitzt, aufgegeben haben. Da wird kaum was Neues ausprobiert. Ist relativ wenig Bewegung, als wir ja vor 2 Jahren so ein bisschen so diese Schlagzeilen hatten, große Reichweitenrückgänge und so. Ich habe schon nicht wenige Medienmarken festgestellt, die sich aufgegeben haben auf Facebook. Also die einfach nur noch automatisch irgendwas raushauen. Das funktioniert überhaupt nicht. Aber ich habe in den letzten Wochen und Monaten festgestellt, dass die, die sich weiter Mühe geben, große Reichweitenzuwächse auf Facebook erreichen. Und wenn wir jetzt auch noch sehen, dass das eigentlich noch mit das größte soziale Netzwerk ist, was die Deutschen nutzen, ist das, glaube ich, eine leicht falsche Priorität, die da viele Medien so draufpacken.
Mhm. Manchmal frage ich mich ja, warum macht man eigentlich diese ARD-ZDF-Online-Studie? Man könnte auch einfach Daniel fragen. Ich habe ja das Gefühl, du weißt sowieso alles, was im Internet passiert, aber hat dich denn...
Ich weiß das aus der Studie.
Du weißt, ach so, okay. Verrat doch nicht alles. Aber hat dich denn auch was überrascht bei der diesjährigen ARD-ZDF-Online-Studie?
Also du hast ja, zum ersten Mal wissen wir jetzt, wie viele Prozent der Deutschen sich Smart-Speaker ins Wohnzimmer gestellt haben, weil jetzt gibt es eine super schöne Gerätenutzungsanalyse, die ich auch echt hilfreich finde. Und dann nehme ich wirklich mal nur dieses smarten Lautsprecher wie Amazon Echo, Alexa, Google Home. Und zwar sind es ungefähr 10%, ja, die das zu Hause aufstellen. 9% der Deutschen haben zu Hause so ein Gerät. Obwohl genutzt haben es schon deutlich mehr. Ich glaube irgendwie 30%. Und das Interessante dabei ist, ich habe da eigentlich vermutet, dass es wesentlich mehr ist. Weil normalerweise ist es so, wenn Deutsche auf etwas besonders schimpfen, dann nutzen sie es wie die Weltmeister. Mhm. Das sehen wir bei Google, ja, also der Marktanteil ist hier wesentlich höher als in den USA. Das sehen wir bei Facebook, die tägliche Nutzung ist hier viel höher als in anderen Ländern. Und das fand ich persönlich total interessant, dass es dann doch nur 10% sind. Auf der anderen Seite, wenn man überlegt, wie viele Jahre gibt es das Produkt, sind 10% jetzt auch nicht wenig. Aber so, naja, egal, das fand ich schon ganz, hätte ich mehr erwartet.
Also wenn man noch mal einmal guckt, wie entsteht eigentlich die ARD-ZDF-Online-Studie, hat die ja für diese Zahlen im ersten Halbjahr 2000 Teilnehmer befragt. Ich bin ja immer so ein bisschen, überprüft das lieber nochmal, traue keiner Statistik. Also ich würde gerne mal so nochmal eine Stichprobe machen, ob das passt. Da würde mich mehr so ein individuelles Bild mal tatsächlich interessieren.
Ja, aber wen fragen wir da jetzt?
Ich weiß nicht, aber wir können ja mal eine Stichprobe jetzt einfach irgendwie spontan machen.
Okay, und an wen hast du da gedacht?
Ich nenne mal eine Berufsgruppe von A bis Z, du sagst Stopp und dann schauen wir mal, ob wir jemanden haben.
Okay, ich sag mal, soll ich jetzt loslegen? Ja. Start.
A.
Stopp.
Okay, C. C. Ich sag mal C wie Chefredakteur.
Gut, dass wir nicht bei I wie Intendant gelandet sind. Wo soll ich denn jetzt einen Chefredakteur herzaubern?
Ich würde sagen, wir klatschen dreimal in die Hände. Und dann ist einer da. Vielleicht haben wir ja gerade zufällig einen.
Wer lacht denn da eigentlich? soll ich mich selber vorstellen?
Aber bitte.
Christoph Arment ist das vom Zeitmagazin. Herzlich willkommen hier bei Was mit Medien.
Vielen Dank für die Einladung. Ja. Mensch, wie hast du es geschafft von A bis C, dass ihr euch, das ist ja unglaublich.
Daniel hat mir in dieses komplexe Skript zähle A an und sage bei C Stopp eine kurze Pause reingeschrieben.
Wir wollen gerade eine kleine Stichprobe machen. Wir gucken uns die ARD-ZDF-Online-Studie an. Diese Mediennutzung, findest du dich da wieder bei den Apps, die genannt worden sind? Oder sieht deine Mediennutzung ganz anders aus?
Ich mache die meisten Apps, bei den meisten Apps bin ich auch. Ich habe mich jetzt auch bei TikTok angemeldet. Und bin sehr gespannt, was daraus wird.
Bist du schon Influencer? Ich habe ja letztens einen Influencer auf TikTok kennengelernt. Ah, ja? Der hat 800.000 Follower und er wurde gefragt, ja, wie lange macht er das denn schon? Und er hat er gesagt, ja, seit 3 Monaten. Und da waren alle wirklich baff, da war Stille im Raum. Das war sehr beeindruckend.
Ja, ich habe gerade einen Podcast aufgenommen, gemeinsam mit meinem Kollegen Jochen Wegner, Grüße, bei unserem Podcast Alles gesagt mit Rezo, der am Freitag, also morgen, online geht und der hat gesagt, dass er bei TikTok zum ersten Mal sich das erarbeiten musste. Mhm. Die erste App, das erste soziale Medium, wo er sich so richtig einarbeiten musste.
Das heißt, TikTok ist selbst für, ist Rezo schon zu alt dafür ein bisschen, kann man da raushören.
Also er ist zumindest nicht automatisch damit aufgewachsen.
Okay, das beruhigt uns auf jeden Fall. Immerhin, findet sie in der Studie schon Erwähnung.
Aber stimmt schon, Direct Messages, ich meine, wir haben uns auch in der Vorbereitung auf die Sendung eigentlich nur Direct Messages auf Instagram geschrieben.
Ne? Ja, das finde ich auch sowieso interessant, auf welchen unterschiedlichen Kanälen man Gäste einlädt. Instagram nimmt dazu, wobei in der Regel auch SMS für viele Medienschaffende noch so ein sehr bevorzugtes Medium ist, interessanterweise, weil Mails gehen meistens unter. Das finde ich ganz witzig.
Stimmt. Gebe ich zu.
Bei mir wie ist das denn, Christoph, wenn du so hörst, von wegen, die gelesen wird weniger, aber geguckt und gehört wird mehr? Also, was denkst du da auch mit Blick, sage ich mal, aus professioneller Perspektive?
Ich freue mich natürlich über jede Leserin und jeden Leser, aber wir merken auch bei der Zeit insgesamt, dass viele unserer Abonnenten auch viel mehr hören. Also es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, die Zeit und das Zeitmagazin zu hören, Artikel daraus. Und die Nutzerzahlen auch bei uns nehmen extrem zu. Und ich meine, ich kann mich ja nicht beschweren, wenn die Leute mehr hören. Bei unserem Podcast gibt es ja sehr viele Stunden zu hören. Also Ich glaube, insofern.
Bei Rezo habt ihr jetzt 8 Stunden geknackt, ne?
Ja, 8 Stunden 40.
Wow.
Ja, ich durfte die Shownotes schreiben. Hat so ein bisschen längere Hausaufgaben
gewesen.
Deswegen
kommt der erst morgen. Okay, aber das finde ich auch ganz interessant, wo du sagst, okay, auch die Hörangebote, die werden immer stärker wahrgenommen. Ich fand das mal so eine ganz interessante Diskussion, die wir vor ein paar Tagen irgendwo geführt haben, inwieweit es Sinn macht, Printartikel vorzulesen. Da gibt es ja so passionierte Radiomacher, die sagen, ja, es hat schon einen Grund, dass wir heute im professionellen Radio nicht mehr einfach nur geschriebene Texte vorlesen, ja, sondern also schreiben fürs Hören, das ist ja eine feste Gattung, warum es das gibt. Auf der anderen Seite haben dann Verlagsmenschen gesagt, ja, aber das Hörbuch hat ja auch Renaissance erlebt, warum nicht auch gut geschriebene Texte vertonen? Das finde ich einen sehr interessanten Diskurs und ich glaube, irgendwie haben beide da so ein bisschen recht.
Ja, es hören auch da ja viele Leute Podcasts und Hörbücher und Texte aus Zeitungen oder Magazine gleichzeitig hören oder hintereinander hören. Beim Laufen in der U-Bahn, beim Autofahren. Gibt es da auch andere Kategorien? Ich meine, Podcasts sind ja zum großen Teil, also eurer natürlich nicht, aber zum Beispiel unserer, der ist ja zwar sehr aufwendig produziert, aber wir schmatzen und verstoßen gegen 1000 Regeln, die man beim Radio eigentlich beachten sollte und ist dann doch nicht so schlimm.
Schmatzen könnten wir auch mal wieder mehr machen, Herr Pähler.
Wir können auch andere Geräusche noch über diesen, nein, alles lassen wir das.
Da sage ich mal, Christoph Arment, danke, dass wir die Stichprobe zusammen machen durften.
Gerne, mit C.
Herr Pähler?
Mhm.
Soweit ein erster Blick auf die Zahlen der ARD/ZDF-Online-Studie. Gehört habt ihr es hier in einer Stunde Was mit Medien, das reflektierende Medienmagazin.
Nicht erst jetzt aktuell nach dem Attentat von Halle ringt Deutschland mit sich selbst, mit Radikalismus, Populismus, der Angst vor der Fremden. All das prägt das Gefühl im Land. Es prägt aber auch die täglich mediale Berichterstattung.
Und das ist ja auch ein schwieriges Thema. Die Fakten, wenn wir mal auf die Wirtschaft und den Wohlstand schauen, sprechen eher dafür, dass es Deutschland richtig gut geht. Doch die gefühlte Stimmung, die ist geprägt eher von Unsicherheit. Vielleicht kann man auch sogar sagen von Angst.
Oder nehmen wir jetzt mal die Diskussion nach Halle. Also unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der hat es nicht für möglich gehalten, dass solch ein Attentat in einer Synagoge passiert. Und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer spricht von Anzeichen, die Sorgen machen. Und nicht wenige, die reagieren im Netz darauf mit Unverständnis. Schließlich gibt es die Radikalisierung und auch die Spaltung von Worten auch schon länger.
Zeitmagazin-Chefredakteur Christoph Arment, der hat sich aufgemacht und ist durch Deutschland gereist, um viele Menschen zu treffen. Von Prominenten wie Herbert Grönemeyer über Lena Meyer-Landrut bis hin zu einer 19-Jährigen, die AfD bereits im Schulunterricht durchgenommen hat. Und zu einer 95-Jährigen, die als Flüchtling nach Deutschland kam und heute selbst Angst vor fremden Menschen hat. Dabei stößt er aber nicht nur auf neue Konflikte, sondern auch auf alte, vergessene Konflikte der Deutschen.
Ja, und aus Armens Begegnung, da ist das Buch Wie geht's dir, Deutschland entstanden. Und wir wollen heute Abend mit ihm über die Entstehung seines Buches sprechen und auch über das in den Medien vermittelte Bild der Angst der Deutschen während seiner persönlichen Reise. Wie hat er die da wahrgenommen? Und jetzt nochmal, wir haben das vorhin ja so ein bisschen hoppladihopp hintenrum gemacht, nochmal ein herzliches Willkommen bei Was mit Medien, Christoph Arment.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, fangen wir doch mal an mit einer Frage, die bei deinem Buchtitel ja im Grunde auf der Hand liegt. Wie geht's dir, Christoph Arment?
Sehr gut. Sehr gut. Ich war gestern Abend auf der Lit-Ruhr in Essen und habe aus dem Buch gelesen und mit Wolfram Eilenberger, dem Philosophen und ehemaligen Chefredakteur des Philosophie-Magazins, über das Buch und über Deutschland geredet. Und das Schöne ist eigentlich, was ich gerade erlebe bei den Veranstaltungen, dass anschließend, wenn die Besucherinnen und Besucher zum Signieren der Bücher kommen, sie sofort anfangen, ihre eigenen Familiengeschichten zu erzählen und wie sie Deutschland sehen. Und das ist eigentlich das Schönste, wenn man sowas auslösen kann.
Vielleicht auch kurz noch zum Vorlauf von Wie geht's dir, Deutschland? Denn du hast schon mal so eine Gesprächsreihe gemacht vor mehr als 15 Jahren. Mhm. Hast du die Großväter der Bundesrepublik besucht? Richard von Weizsäcker, Egon Bahr, Helmut Karasek. Du wolltest da so herausfinden, wie sie durch den Nationalsozialismus und geprägt wurden und somit auch das Nachkriegsdeutschland geprägt haben. Warum genau bist du jetzt nochmal auf Deutschland-Tour gegangen?
Vor ziemlich genau einem Jahr, als die Unruhen in Chemnitz passiert sind, habe ich morgens Deutschlandradio gehört. Und in den Nachrichten kamen ein paar Politikerstimmen vor, die Ereignisse in Chemnitz kommentiert haben. Und da fiel plötzlich ein sehr merkwürdiger Satz. Der Firnis der Zivilisation ist dünn. Das ist ja so ein Wort, das in Deutschen eigentlich kaum noch verwendet wird. Und ich war eigentlich auf dem Weg schon morgens in die Redaktion, auch ein bisschen zu spät dran, und dachte aber, wer hat mir diesen Satz eigentlich schon mal gesagt? Und dann fiel mir eben ein, dass es Egon Bahr war, damals eben für dieses Buch. Und dann bin ich an mein Bücherregal und habe mir so ein Exemplar von dem Buch rausgezogen, das geöffnet war, noch nicht mehr eingeschweißt war, das war leicht verstaubt schon, ehrlich gesagt, weil ich hatte schon ein paar Jahre nicht mehr reingeschaut, und habe angefangen, in dem Kapitel von Egon Bahr diese Stelle zu suchen. Und das Erste, was ich gemerkt habe beim Aufblättern dieses Buchs, dass alle diese Großväter der Bundesrepublik mittlerweile verstorben sind und dass das ja auch die Idee war, sie noch so lange zu sprechen, solange sie reden können. Und bei Egon Bahr kam ich dann auch an diese Stelle, der ja selber Soldat gewesen war, Wehrmachtssoldat, und der eines Nachts im Stroh lag, nachdem er tagsüber Flugzeuge abgeschossen hatte, und sich selber so im Stillen gefragt hat, was habe ich eigentlich heute getan? Der Firnis der Zivilisation ist dünn. Und dann habe ich weitergelesen und bin an ein Kapitel mit Joachim Fest geraten, der ja lange, jahrzehntelang Herausgeber der FAZ war und Autor einer sehr wichtigen Hitler-Biografie. Und den habe ich in Kronberg besucht, im Taunus, wo er gelebt hat. Und der sagte plötzlich mitten in diesem Gespräch, ich weiß nicht, ob die Demokratie in Deutschland heimisch zu machen ist. Und ich bin dann meinem N20-jährigen ich war so Ende 20, als ich das Buch geschrieben habe, wieder begegnet. Und las sozusagen, was ich ihm sagte, nämlich, ja, das kann man doch eigentlich jetzt so nicht sehen. Wir leben doch in einer sehr gefestigten Demokratie. Wir haben eine dunkle Geschichte, aber wir sind doch sehr gut damit umgegangen. Und ich lese das eben im Zeichen von Chemnitz. Und auch in diesen Tagen, wenn man jetzt über Halle nachdenkt, denke ich natürlich auch nochmal über diese Szene nach. Und dann sagt Joachim Fest, ja, die einzige Hoffnung, die ich habe, ist Europa, aber da würde ich auch meine Hand nicht für ins Feuer legen. Und als ich diese Stelle gelesen hatte, dachte ich, man müsste eigentlich jetzt nochmal durch Deutschland reisen.
Und das hast du dann ja auch in die Tat umgesetzt. Und nimm uns doch mal ein bisschen mit, also was hast du quasi von deiner Tour auch mit zurückgebracht? Also was hast du jetzt auf deiner neuen Tour gelernt?
Ich habe ja, ihr habt es schon gesagt, ja, prominente und nicht prominente Menschen, junge und alte, überall in Deutschland getroffen und gesprochen. Und besonders anstrengend, ehrlich gesagt, waren auch die Begegnungen mit meinen eigenen Eltern, besonders mit meinem Vater. Mein Vater ist Mitte 70, war Gymnasiallehrer, Sprachlehrer. Und
er hat dir mal gleich gesagt, worüber er nicht sprechen wollte.
Ja,
ne?
Genau.
Also Politik, Religion zum Beispiel.
Genau, er hat mich abgeholt, als ich ihn mal besucht habe am Bahnhof in Langgöns in Mittelhessen, im kleinen Dorf, in dem er lebt, in dem ich auch aufgewachsen bin, und sagte, wir können über alles reden, nur nicht über Politik und Krankheiten. Und dann haben wir natürlich 2 Tage nur über Politik geredet und nur gestritten. Und irgendwann sagt er, ja, ihr Eliten in Berlin, ihr habt doch gar keine Ahnung, was im Rest des Landes los ist. Und das war ein ziemlich krasser Moment. Also wenn dein eigener Vater plötzlich dich nicht mehr so als Sohn zunächst anguckt, sondern er sagt, ihr Eliten, ihr Politik und Medien, ihr seid doch alle, seid doch abgehoben, ihr habt keine Ahnung, was wirklich los ist. Und dann haben wir natürlich darüber auch diskutiert. Und ja, also im Laufe dieser 2 Tage, als ich bei ihm war, sagte er dann, kein Wunder, dass manche Leute AfD wählen, sonst hört den anderen Parteien, die reagieren doch sonst gar nicht drauf.
Jetzt hast du uns ja gerade schon aus dem Treffen mit deinem Vater auch schon so eine Szene beschrieben, die, wie ich es gerade rausgehört habe, glaube ich, auch schon irgendwie für dich auf jeden Fall einen Überraschungsmoment hatte. Jetzt stelle ich es mir so vor, jetzt geht man aber in diese Gespräche und diese Treffen ja erstens nicht unvorbereitet rein, und man hat irgendwie doch ja auch immer so ein bestimmtes Erwartungsset, was man irgendwie mitnimmt. Und ganz oft werden ja auch Teile dieser Erwartungen dann eben auch erfüllt. Aber mal von der Szene mit deinem Vater gerade abgesehen, welches der Treffen, die du hattest, hat dich eigentlich in irgendeiner Weise auch vielleicht besonders überrascht, weil es da eben nochmal was ganz Unerwartetes gab?
Also ich hatte mich in Berlin getroffen mit Can Dündar, dem Journalisten und Oppositionellen, der ja von Erdogan aus dem Land getrieben worden ist. Und wir haben über Deutschland und die Türkei geredet, und nach diesem Essen fiel mir plötzlich Ilias ein. Ilias war in die Grundschulklasse, ich glaube in meine 2. Klasse gekommen, als Sohn von Asylbewerbern aus der Türkei. Und ich dachte plötzlich, was ist eigentlich aus Ilias geworden? Und wir haben ja vorhin schon geredet über die Apps. Was macht man heutzutage, wenn man jemanden sucht? Also ich habe Facebook aufgemacht und habe seinen Namen eingegeben, Ilias Akdemir. Und habe ihn gefunden und habe ihm geschrieben, und er hat auch relativ schnell zurückgeschrieben. Und dann haben wir telefoniert und ich habe gefragt, ob ich ihn mal besuchen könnte. Und dann sagt er, ja, ja, komm vorbei, ich lebe da in Bebra mittlerweile in Nordhessen an der ehemaligen Grenze. Und wenn du über Überraschungen redest, ja, ich habe mich dann mit ihm hingesetzt und habe gesagt, sag mal, wie war das eigentlich für dich, damals in Deutschland anzukommen? Ich kann mich erinnern, du konntest kaum Deutsch. Und dann sagte er, ja, ich habe im ersten Schuljahr eigentlich fast nichts verstanden. Dann sage ich, ja klar, naja, du konntest ja nur Türkisch. Und daraufhin sagt er, nö, ich konnte überhaupt kein Türkisch. Hm. Und dann sage ich, wie, du konntest kein Türkisch? Ja, ich bin im Süden der Türkei aufgewachsen. Wir haben Arabisch gesprochen. Ich kam nach Deutschland. Alle haben mich immer Türke genannt, aber ich konnte gar kein Türkisch. Und das hatte ich natürlich überhaupt nicht verstanden oder mitbekommen damals. Und dann sagte er daraufhin, naja, Türkisch habe ich dann in Deutschland gelernt. Und dann erzählte er mir von seinem Vater, der, weil das Asylverfahren damals so lange nicht geklappt hatte, Vater durfte jahrelang nicht arbeiten. Und Ilias sagt, dass er glaubt, dass sein Vater aufgrund dieser Jahre auch erkrankt ist. Er ist relativ früh gestorben, weil er wirklich verzweifelt ist, da an der Tatsache, dass er nichts für seine Familie tun konnte, dass er nicht arbeiten durfte. Und für Ilias ist deshalb ganz klar, dass wenn wir über Geflüchtete heute reden, die hier sind, dass wir darauf achten sollten, dass die möglichst schnell und möglichst früh arbeiten dürfen. Weil neben der Sprache das eben das Wichtigste ist, um in einem Land anzukommen. Und Ilias aber auch knallhart auf der anderen Seite sagt, ja, wir müssen ihnen die Chance geben, früh zu arbeiten, aber wir müssen auch kontrollieren, dass sie früh arbeiten.
Warst du auf der Theodor-Litt-Schule?
Nein, ich war auf der Weidig-Schule in Butzbach.
Ah, ich habe mir auch mal gerade Ilias Akademie eingegeben und habe ihn auch gefunden.
Ah, ja.
Ein gemeinsamer Freund, nämlich Christoph Arment. Und da hat er doch die Schule eingegeben. Habe ich immer versucht.
Aber wir waren in der Grundschule zusammen, ja.
Ah, okay. Wie würdest du denn die Frage beantworten, wie geht's dir Deutschland? Kann man das jetzt so einfach beantworten?
Ja, also das ist natürlich, kann man eigentlich natürlich nicht beantworten. Aber ich zitiere nochmal meinen Vater, der ja sehr viel schimpft über die politischen Zustände und über Angela Merkel, die nicht weiß, was los ist. Und der dann aber an einer Stelle während unserer Gespräche mal sagt, naja, eigentlich, also wenn ich jetzt nicht ins Internet gehen würde und wenn ich keine Zeitung lesen würde und wenn ich kein Fernsehen würde, da würde ich sagen, eigentlich ist alles super. Also in seinem eigenen Umfeld ist im Grunde genommen alles okay. Und ich glaube, dass das ziemlich vielen Menschen in Deutschland so geht. Und das war übrigens ganz lustig, weil wir über Mediennutzung vorhin gesprochen haben. Er hat dann natürlich auch das, was Ältere natürlich öfter sagen. Ja, die Jugend hängt immer an ihren Handys. Und daraufhin hat ihn seine Frau dann, Maria, hat ihn dann angestupst und gesagt, du hängst doch auch immer an deinem Handy. Und dann musste er dann irgendwie zugeben, dass er in Wahrheit natürlich genauso oft auf sein Smartphone schaut, wie wir alle.
Die Erfahrung habe ich noch letzte Woche gemacht auf der Geburtstagsfeier meines Vaters, der als einziger im Restaurant ständig auf sein zugegebenermaßen erst eine Woche altes Smartphone guckte. Aber vielleicht nochmal einmal darauf zurückzukommen, du hast gesagt, für die meisten ist es eigentlich so in ihrem Umfeld eigentlich ganz okay. Wie deckt sich das denn aber dann eigentlich mit dem ja doch irgendwie etwas anderen Bild, das wir in den Medien vermittelt bekommen?
Nein, also für Medien ist es ja wichtig, die Wirklichkeit abzubilden. Und natürlich gibt es ja nicht nur eine Wirklichkeit, sondern es gibt ja viele Wirklichkeiten. Und natürlich ist ein Alltag, in dem jetzt keine spannenden Dinge passieren, den Alltag gut zu erzählen, das ist natürlich gar nicht so einfach. Weil man das nicht in einfache Schlagzeilen packen kann, weil es nicht unbedingt große Dramen, die man sofort erkennen kann, zu erzählen gibt. Aber ich hatte ein Erlebnis während dieser Deutschlandreise. Da habe ich auch gedacht, ja, also den Alltag von so vielen Menschen hat man eben doch noch nicht verstanden. Ich war bei meinem Videodreh mit Lena Meyer-Landrut und traf eine sehr selbstbewusst auftretende junge Netflix-Managerin, die Deutsch sprach, zwischen Amsterdam und Berlin pendelt und von der ich dachte, naja, sie ist so eine halbe Amerikanerin oder so. Und dann frage ich sie an, ja, wo kommst du eigentlich her? Und dann sagt sie, ich komme aus Chemnitz. Also ich bin in Karl-Marx-Stadt geboren. Und dann sage ich zu ihr, wow, also sie hat dunkle Hautfarbe, das muss anstrengend auch gewesen sein, in den 80ern und 90ern da zu leben. Dann sagt sie, ja, war schon anstrengend, aber es ist nichts gegen das Leben meiner Mutter. Und ich habe dann es geschafft, mit der Hilfe der Tochter die Mutter dazu zu überreden, obwohl sie eigentlich mit normalen Medien, etablierten Medien gar nichts zu tun haben möchte, sie in Chemnitz zu besuchen und traf eine Frau, die in Deutschland aufgewachsen ist, in der DDR aufgewachsen ist, mit Kopftuch, die in den 90er Jahren in Chemnitz zum Islam konvertiert ist. Und habe mich mit ihr darüber unterhalten, wie sie wahrgenommen wird. Ja, sie wird von heute noch, bis heute für viele natürlich in Chemnitz noch für eine Araberin gehalten, auch beschimpft. Und gleichzeitig ist sie aber auch, ist der Islam für sie sehr wichtig. Also sie ist aber auch nicht Teil der islamischen Gemeinde, weil die ihr zu konservativ ist. Also ich saß mit dieser Frau in einem Imbiss und wir redeten über ihr Leben. Und ich dachte, das Leben, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man sich Platz nimmt, wenn man zuhört und nicht gleich urteilt, dann sind Biografien von einzelnen Menschen so unglaublich spannend. Die lassen sich aber nicht in leichte Schlagzeilen packen.
Also muss uns das eigentlich als Medienmacher Sorgen lassen, weil auch bei dieser Sorgen machen, weil auch bei dieser Geschichte kommt ja so ein bisschen durch, dass es so eine Entfremdung von den Medien gibt.
Ja, was ich mitgenommen habe, das ist auch was Beglückendes, ehrlich gesagt. Also ich bin dann von diesem Tag in Chemnitz, den ich mit ihr verbracht habe, auch zurückgefahren und war auch wirklich beglückt davon, von diesem Leben erzählt bekommen zu haben oder einen Einblick bekommen zu haben in diese Biografien. Und das ist ja dann doch auch nicht so kompliziert. Ja? Also wenn man eben offen hingeht und eben nicht schon gleich sagt, aha, ich habe mir die Geschichte ausgedacht, ich mache jetzt eine Geschichte über Menschen in der DDR, die in der DDR aufgewachsen sind und die zum Islam konvertiert sind, und dann schaue ich mal, wer da in meinen Raster reinpasst, sondern umgekehrt, ja, dass man das einzelne Leben, die einzelne Biografie so ernst nimmt, dass man zuhört und nicht sofort urteilt.
Lass uns nochmal auch bei dem Thema Wirklichkeit und Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, da ist mir jetzt gerade auch nochmal Rezo eingefallen. Du hast ja schon gerade erwähnt, dass ihr für Alles gesagt mit ihm gesprochen habt, über 8 Stunden mit Jochen Wegner zusammen. Und man hat ja so wirklich den Eindruck, dass so traditionelle Politiker, aber auch vielleicht traditionelle Medien sich so ein bisschen an Rezo die Zähne ausbeißen, also ihn nicht so richtig packen können, nicht nachvollziehen können, was das für eine Generation ist, für die er da steht. Wie hast du das in den 8 Stunden wahrgenommen? Wie hast du Rezo kennengelernt?
Ich glaube, ein Schlüssel, um ihn als Mensch, also als Person zu verstehen, ist, wenn man sich einmal klar macht, dass er aus einer Pfarrerfamilie kommt. Und zwar nicht nur aus einem Pfarrer in der Familie, sondern ich glaube, fast alle Mitglieder seiner Familie sind Pfarrer oder Pastoren. Also seine Mutter, sein Vater, sein Großvater war es, Onkel, Tanten, also diese Art von Denken und auch zu predigen, davor auch keine Angst zu haben, klar für eine Meinung einzustehen, von der man überzeugt ist. Ich glaube, das hat ihn persönlich schon sehr geprägt. Also in seinen Worten ist es natürlich, sagt er natürlich eher, er ist zwar nicht gläubig, aber ich weiß, was für ein Dude Jesus war. Ja. Dann ist es natürlich auch interessant, wir haben sehr lange über YouTube mit ihm geredet und auch welche Konflikte er mit YouTube hat. Das ist auch spannend. Ja. Also das war mir zum Beispiel so nicht klar, dass wenn man als YouTuber dann ein Video auf YouTube dann stellt, dass man das schon passieren kann, dass man plötzlich ohne weitere Begründung die Nachricht bekommt, das Video wurde entmonetarisiert. Mhm. Ja, also ich hatte das Wort noch nie gehört, ehrlich gesagt. Das heißt also plötzlich, man erfährt dann als YouTuber, es darf keine Werbung geschaltet werden. Und das sind natürlich auch Dinge, die medial sehr spannend sind. Die kann man eben auch von Rezo aus einer Medienwirklichkeit erfahren, die ich zumindest so noch nicht kannte.
Wenn man jetzt mal unter die Erfahrung mit Rezo und deine Deutschlandreise gleichermaßen quasi einen kleinen Strich zieht, das Fazit mitnimmt, kann man sagen, miteinander reden und auch viel zuhören hilft. Auf einer Metaebene passt das ja auch ganz gut. Du hast ja eben auch viele Gespräche geführt.
Ich glaube, zuhören ist so anstrengend manchmal. Und gerade in Deutschland, in vielen Familien, muss man auch sagen, aus historischen Gründen haben wir es auch nicht so gut gelernt, wie das in anderen Kulturen üblich ist. Ich glaube, dass die Folgen des Zweiten Weltkriegs, also des Nationalsozialismus, das hat ja nach dem Krieg dazu geführt, dass viele Menschen über die eigentlichen Fragen nicht miteinander geredet haben. Weil es ging dann immer sofort um Schuldfragen. Ich kann das auch nachvollziehen, dass man das nicht immer gemacht hat. Aber diese Muster, nicht miteinander zu reden über die eigentlich wichtigen Dinge, ich glaube, dieses Muster hat sich über Generationen, besonders in Deutschland, übertragen. Und das müssen wir immer wieder versuchen aufzubrechen.
Was mit Medien, das Lektüre-empfehlende Medienmagazin?
Christoph Arment ist weiter bei uns, der Chefredakteur des Zeitmagazins. Und wir reden mit ihm weiter über sein Buch Wie geht's dir, Deutschland?
Ja, Christoph, uns ist nämlich aufgefallen, dass wir hier in unserem kleinen, kuscheligen Medienmagazin noch nie darüber gesprochen haben, wie man eigentlich ein Buch schreibt und es herausbringt. Ja. Dann haben wir gesagt, das wollen wir jetzt mal aus unterschiedlichen Perspektiven machen. Demnächst laden wir noch eine Autorin, einen Autor rein, die das so ein bisschen auf eigene Faust machen. Heute schauen wir uns aber mal die Variante an, wenn ein Chefredakteur im Hauptjob auch noch nebenbei ein Buch schreibt.
Okay.
Wie viel Arbeit ist so ein Buch?
Viel Arbeit. Ich habe die Idee ja gehabt im letzten August, eben nach den Vorkommnissen in Chemnitz. Und dann habe ich, ja, also ich glaube, den ersten Urlaub, wo ich dann wirklich Urlaub gemacht habe, den habe ich dann im August gemacht. Also ein Jahr lang fast alle meine freien Tage und Urlaubstage dazu verwendet, das Buch zu schreiben.
Hm. Und wie bist du da vorgegangen? Also wusstest du schon direkt, wen du alles einladen wolltest? Oder war das auch schwierig, weil es auch Absagen gab? Und dann weiß man ja auch, es ließ sich das alles wie so eine Perlenkette aneinander geschraubt, weil sich ja einige Gespräche auch aus den anderen ergeben. Wahrscheinlich war das ja erst alles noch so ein nebliger Weg, den du da abschreiten musstest.
Ja, es gibt ja manchmal Projekte, an denen man so kämpfen muss und wo man merkt, es knirscht und da muss man es nochmal hin und her biegen. Und hier passierte was ganz Magisches, weil ich habe eben meinen Vater besucht und bin am nächsten Tag zu Dieter Rahms gefahren, dem Braun-Designer in den Taunus. Da hatte ich eigentlich einen ganz anderen Termin fürs Zeitmagazin, weil wir ihn überreden wollen, ein Heft für uns zu gestalten. Und plötzlich sagt er mitten in diesem Gespräch, Sie wissen ja, wie ich aufgewachsen bin, in der Nachkriegszeit das Design von Braun und damit ja auch also das Design von Apple sollte transparent sein. Wir wollten Demokratie aufbauen mit dem Design. Und ich sitze plötzlich da in dem Termin, der mit meinem Buch gar nichts zu tun hat und denke plötzlich, das muss da rein. Und da hatten wir so plötzlich so einen Flow. Und dann war ich ein paar Tage später mit Herbert Grönemeyer in Bochum, weil er ein Heft für uns gemacht hat oder wir ein Heft mit ihm gemacht haben. Und plötzlich merkte ich, ja genau, also mit Grönemeyer muss man über deutsche Identität sprechen. Und so ging dieses Buch plötzlich los, dass ich auch in Leute reingelaufen bin, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte. Und ich habe wirklich versucht, auch die Menschen, die ich dann porträtiert habe oder gesprochen habe, auf mich zukommen zu lassen.
Mhm. Wie ist denn das eigentlich? Dein Buch ist ja bei Rowohlt erschienen. Wie angelt man sich jetzt eigentlich so einen Verlag? Oder kann man auch sagen, gut, ich rufe da einfach an, ich bin Christoph Arment von Zeitmagazin, dann läuft das. Also es kann ja in deinem Fall so sein, aber wie ist das grundsätzlich?
Also ich habe einen Literaturagenten, der alle meine Bücher, mit dem ich alle meine Bücher gemacht habe, Matthias Landwehr. Und mit dem habe ich auch als allerersten gesprochen. Und da habe ich dann ein Pitch geschrieben, so ein 2-3 Seiten, was ich mir vorstelle, was ich für eine Idee habe zu dem Buch. Und dann hat er die Idee dieses Buchs verschiedenen Verlagen angeboten. Und dann waren wir am Ende sehr froh, dass der Rowohlt Verlag großes Interesse an dem Buch hatte. Und ja, da fühle ich mich jetzt auch sehr wohl.
Du bist ja nicht der einzige Chefredakteur mit einem Buch. Du hast ja auch noch deinen wöchentlichen Newsletter, bist Herausgeber der Weltkunst, macht alles gesagt, stundenlange Podcast. Und da frage ich mich immer, okay, wie klappt das eigentlich?
Also ich schreibe schon auch sehr gerne. Also mir macht es wirklich Spaß. Ich erwähne das ja auch im Buch an einer Stelle mal, dass mir das auch als ich meinen allerersten Artikel geschrieben habe als Teenager für so eine Schülerzeitung in England, dass ich wirklich eine Freude daran hatte, dass das Schreiben mich dazu bringt, meine Gedanken zu sortieren und auch für mich klarer zu machen, was ich eigentlich denke und wie ich denke. Deswegen ist es für mich, also in diesen Wochen, die ich mir freigenommen hatte, um das Buch dann wirklich zu schreiben, das war wirklich auf eine vielleicht merkwürdige Art eine Art Meditation, weil ich mich auch ganz auf ein Projekt konzentriert habe, aufs Schreiben und bin dann wirklich in so einen Flow reingekommen.
Wie merkt man eigentlich, frage ich mich die ganze Zeit, wann man fertig ist? Also mir geht das immer so, zum Beispiel meine Magisterarbeit, war ich fertig am Abend, bevor ich die abgeben musste. Ja. Diese Sendung, da bin ich, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, mit fertig in 7 Minuten oder in 8. Also ich brauche immer für mich so eine Komponente, an der ich mich orientieren kann und mich einordnen kann, wie weit quasi auf dem Weg, den ich da vor mir habe, bin ich eigentlich schon gekommen. Also wie ist das bei einem Buch, wo man selber eigentlich mehr oder weniger entscheidet, was da rein soll und man fängt mal an? Also ist das für dich gar kein Thema?
Doch. Also das ist natürlich ein Thema, vor allen Dingen, weil ich versuchte, einen so einen Ton zu finden, der zum Thema passt. Ja, also ich wollte eben auch einen Ton schreiben, der eben sehr offen ist und der auch Gedanken zulässt oder Momente zulässt, die jetzt nicht geplant sind. Und als ich so ein paar Kapitel geschrieben habe, habe ich die meinem Verleger und meinem Lektor geschickt und meinem Agenten oder einfach mal zu hören, was denkt der? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Ja. Und dann kam eigentlich ganz schönes Feedback und dann habe ich dann weitergeschrieben. Also ich glaube, es ist schon wichtig, ab einem bestimmten Punkt, wenn man mal so ein paar Seiten geschrieben hat, das jemandem mal zu geben, der da drauf schaut und sagt, das verstehe ich überhaupt nicht oder das so mach mal mehr in die Richtung weiter.
Wer heute mit einem Thema schwanger geht, was er irgendwie aufarbeiten möchte, ich sag mal drüber meditieren möchte, um so ein bisschen auch in deinem Bild zu bleiben, was ist dein Tipp, Buch oder Podcast?
Also man kann ja beides machen. Also das kommt ein bisschen drauf an, was es auch für ein Thema ist und wie man das erzählen möchte. Also man kann ja, wenn man Menschen trifft, die auch aufnehmen, auch als Podcast aufnehmen. Bei mir, bei diesem Buchprojekt war mir eben wichtig, dass ich die Menschen treffen kann und dann beim Aufschreiben auch meine Gedanken einfließen lassen kann, wenn ich an einer bestimmten Szene plötzlich eine Idee habe oder auf ein Thema komme. Wenn ich mit meiner Mutter rede über die Art, wie sie fremd war, als Jugendliche, als Kind nach Schwaben kam und die Leute sie auf der Straße nicht gegrüßt haben. Und plötzlich fällt mir ein, genau, über sowas Ähnliches habe ich mit Herbert Grönemeyer auch geredet. Und das kann ich dann natürlich in dem Buch sehr schön auch erzählen. Aber ich finde auch ehrlich, also ich freue mich ja auch, ich höre ja auch wahnsinnig gerne aufwendig produzierte Podcasts. Ich habe jetzt gerade diesen Podcast, das Radio-Feature gehört von Daniel Schulz über sein Leben in Ostdeutschland. Wir waren Brüder, was ich ganz fantastisch fand. Also das ist für mich auch eine tolle erzählte autobiografische Geschichte als Podcast.
Ist eigentlich, wenn man dir so zuhört, wenn du über dein Buch sprichst, dann ist, glaube ich, total normal, weil es ist ja auch dein Buch, verwendest du ganz oft das Wort Ich. Und ich habe gerade so gedacht, ist eigentlich das Thema Bücherschreiben so eines der letzten, sage ich mal, Rückzugsorte, wo man als Medienschaffender sagen kann, da mache ich mal ein Medium und ich produziere etwas, das produziere ich so, wie ich es will. Weil bei allen anderen Themen hat man immer, man muss es vom Hörer denken, vom Nutzer, vom Leser, was will der eigentlich, da muss man den einbeziehen. Und ein Buch schreibt man erstmal so, wie man das für sich für richtig hält. Oder ist das zu schwarz-weiß gemacht?
Aber Herr Peer, es gibt auch Newsletter zum Beispiel. Das ist auch sehr persönlich.
Was für ein Tag, ja.
Da denkt man vielleicht trotzdem drüber nach. Was will der Leser wissen?
Also ich wollte tatsächlich, die Idee, dieses Buch zu schreiben, hatte tatsächlich damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich habe eben ein gewisses Vorwissen durch mein erstes Buch und mit diesem Blick kann ich eben durch Deutschland laufen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe zwar eigentlich gar keine Zeit für dieses Buch, aber wenn ich dieses Buch jetzt nicht schreibe, dann wird es halt auch nicht geschrieben. Und das habe ich gar nicht so oft, ja, dieses Gefühl. Aber jetzt bei dem Thema und in dem Moment und in der Situation, in der sich Deutschland befand und befindet, hatte ich das Gefühl, ich möchte dazu was sagen. Und immer in der Hoffnung, Menschen zum Reden zu bringen. Also am Ende des Buches bringt mich mein Vater ja wieder zum Bahnhof in unserem kleinen Heimatdorf und umarmt mich wie immer und sagt dann, ja, ich habe nochmal nachgedacht über das, was wir da gestern so besprochen haben. Das war eigentlich gut, dass wir geredet haben, weil ich glaube, dass die meisten Menschen gar nicht so viel reden über die wichtigen Dinge. Und dann habe ich auch so Ende des Buch auch zu ihm gesagt, ja, darum geht's in meinem Buch, dass ich mir eben wünsche, dass wir mehr über diese großen, anstrengenden Fragen miteinander reden in Familien, unter Freunden, unter Kollegen, auch wenn es manchmal ziemlich anstrengend ist.
Und danke, dass auch wir darüber heute Abend geredet haben. Christoph Arment, der Chefredakteur des Zeitmagazins, war heute Abend unser Gast und das war auch schon wieder eine Stunde Was mit Medien für heute, Herr Peller.
Ja, aber ich habe dieser Sendung sehr ganz besonders gerne zugehört.
Christoph, danke für den Besuch.
Vielen
Fürs
Dank
Köpfe-Quiz euch. Haben wir heute leider keine Zeit.
Schade. Jetzt wäre ich vorbereitet gewesen.
Ich hätte mitgezählt.
Beim nächsten Mal dann vielleicht.
Okay.
Ich behalte die Fragen bei mir. Wir hören uns auf jeden Fall kommenden Donnerstag wieder, 20 Uhr, live bei Deutschlandfunk Nova und rund um die Uhr als Podcast, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich über deutschlandfunknova.de. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.